SRF 3.
Gefälschte Forschungsergebnisse. Der verdächtige Stammzellenspezialist war auch in der Schweiz tätig. Weitreichende Folgen. Die Rettung der Großbank UBS hat auch zu höheren Immobilienpreisen beigetragen. Umstrittener Prozess. Starregisseur Kirill Serebrennikov steht in Russland vor Gericht. Doch wer ist der Mann, der auch am Zürcher Opernhaus inszeniert? Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber zu den Nachrichten und die hat Nina Gigax zusammengestellt.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den Budgetentwurf kritisiert, den die italienische Regierung vorgelegt hat. Wenn die EU akzeptieren würde, dass Italien noch weitere Schulden mache, dann könnten einige Länder kritisieren, die EU sei zu tolerant mit Italien, sagte Juncker italienischen Medien in Brüssel. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte verteidigte die Budgetpläne der italienischen Regierung. Er betonte, ein Sparkurs sei nicht länger der Weg, den man gehen sollte. Der Budgetentwurf Italiens sieht die Einführung eines Grundeinkommens vor und ein tieferes Rentenalter. Ein Pharmaunternehmen in China muss umgerechnet 1,1 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil es Tollwut-Impfstoffe unsachgemäß hergestellt haben soll. Außerdem habe man dem Unternehmen die Lizenzen entzogen, teilte die chinesische Medikamenten- und Lebensmittelaufsicht mit. Die Behörden hatten die Produktion des Tollwut-Impfstoffes bei der betroffenen Firma bereits im Sommer gestoppt. Der Fall hatte in China für Empörung gesorgt. Der betroffene Hersteller von Tollwut-Impfstoffen gilt als der zweitgrößte in China. Die Schweiz soll den UNO-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unverzüglich unterschreiben. Das fordert die Außenpolitische Kommission des Nationalrats. Damit stellt sie sich gegen den Bundesrat. Dieser hatte im August beschlossen, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Außenminister Ignacio Cassis hingegen ist der Meinung, der Vertrag könnte andere Instrumente schwächen, wie zum Beispiel das Abkommen über die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Der UNO-Vertrag schafft erstmals ein umfassendes Atomwaffenverbot. Es tritt in Kraft, wenn es von 50 Staaten ratifiziert worden ist. Die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Blut soll offiziell zur Bundesaufgabe werden. Die Gesundheitskommission des Ständerats hat eine parlamentarische Initiative von SVP-Nationalrat Ulrich Gietzen-Danner angenommen. Die Nationalrätliche Gesundheitskommission tat dies schon im Januar. Sie muss nun einen konkreten Gesetzesvorschlag ausarbeiten. Danach sollen Blutspenden weiterhin freiwillig sein und nicht bezahlt werden. Blutspendeaktionen werden seit den 50er Jahren vom Schweizerischen Roten Kreuz durchgeführt. Dafür gibt es aber keine gesetzliche Grundlage und auch keinen Leistungsauftrag. In Genf haben rund 1800 Bauarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Sie demonstrierten gegen Lohndumping und für das Rentenalter 60. Es ist die Fortsetzung des nationalen Protests, den die Gewerkschaften gestern im Tessin begonnen hatten. Hintergrund sind die Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.799 Punkten, plus 1,7%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 14,61 gehandelt, der Dollar zu 98,98 Rappen. Das Wetter: nach einer klaren Nacht scheint morgen die Sonne. Der Himmel bleibt dabei meist wolkenlos. Im Süden entstehen am Nachmittag vor allem über den Bergen ein paar Wolken. Die Temperatur dazu 19 bis 23 Grad.
Info 3 Abend.
Piero Anversa ist ein angesehener Stammzellenforscher oder war einer. Denn nun stellt die renommierte Harvard Medical School fest, der Herzforscher soll gefälschte Daten veröffentlicht haben. 31 seiner Publikationen sollen zurückgezogen werden. Der ehemalige Labordirektor hat zuletzt im Cardiocentro Ticino, dem Herzzentrum Tessin, geforscht. Das Forschungsinstitut in Lugano ist mit der Universität Zürich verbunden. Wissenschaftsredaktorin Irene Dieci berichtet.
Der gebürtige Italiener Piero Anversa gilt als Koryphäe der Stammzellforschung. Mehr noch, gemäß Einschätzung von Forscherkollegen hat er die Stammzelltherapie bei Herzkrankheiten sozusagen erfunden. Und jetzt dieser Skandal. Die Harvard Medical School in Boston kommt zum Schluss, sein Lebenswerk gründe großenteils auf Betrug. Bis 2015 war Piero Anversa Direktor eines Stammzellenlabors der Harvard University in Boston. Anversas These, auf dem ein ganzes Forschungsfeld basiert, das Herz enthält Stammzellen, mit dem sich das Herzmuskelgewebe regenerieren lässt. Anversa und seine Kollegen behaupteten schon 2001, sie hätten solche Zellen identifiziert. Sie nannten sie C-Kit-Zellen. Allerdings, als andere Forschungslabore versuchten, die Resultate zu wiederholen, gelang es ihnen nicht. Trotzdem verlor man keine Zeit, Anversas C-Kit-Zellen auch an Menschen zu testen. Doch klinische Studien schlugen fehl. Die Ergebnisse waren im besten Fall durchzogen. Trotzdem konnte Piero Anversa in seinem Harvard-Labor jahrelang tun und lassen, was er wollte. Vor 4 Jahren begann der Ruf des renommierten Stammzellforschers zu bröckeln. Er musste einzelne Fachartikel zurückziehen oder korrigieren. 2014 zeigte sich die Fachzeitschrift Lancet offiziell besorgt über eine klinische Studie, bei der Anversas Zellen verwendet wurden. Die Zellen könnten dem Patienten schaden, so der Lancet. 2014 wurde Piero Anversa entlassen, 2015 sein Labor geschlossen. Später musste das Institut dem amerikanischen Staat sogar $10 Millionen zurückzahlen, weil Anversas Labor Fördergelder ergaunert habe, geht aus der Vereinbarung zwischen einem Spital und dem US-Justizdepartement hervor. Nach seiner Entlassung begann Anversa im Cardio Centro di Chino in Lugano zu forschen, zusammen mit Weggefährten aus Harvard. Im Tessin hatte man offenbar keine Skrupel, den umstrittenen Forscher zu beschäftigen. Anversa war für eine Stellungnahme nicht aufzufinden. Auch das Cardio Centro di Chino in Lugano und die Universität Zürich, zu der das Institut gehört, wollten sich heute Morgen nicht zum Fall äußern.
Info 3 Abend.
Genau 10 Jahre ist es her, seit die UBS Staatshilfe in Anspruch genommen hat. Die größte Bank der Schweiz wurde von Bund und Nationalbank mit einem milliardenschweren Hilfspaket gerettet. So manch ein UBS-Kunde bekam damals kalte Füße und zog Geld von seinem UBS-Konto ab. Diese Umschichtungen bewegten sogar die Immobilienpreise, sagt der St. Galler Bankenprofessor Martin Braun. Aber alles der Reihe nach. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es geht um Milliardenbeträge, die Kunden der UBS von ihren Bankkonti abgezogen haben. Die ersten Kunden begannen damit bereits 2007, als die größte Bank der Schweiz die ersten milliardenschweren Verluste verbuchen musste, weil sie sich mit amerikanischen Hypothekenpapieren verspekuliert hatte. Der Geldabfluss setzte sich aber auch nach der Rettungsaktion noch fort. Der St. Galler Bankenprofessor Martin Brown hat sich diesen Geldabfluss genau angeschaut.
In unseren Daten sieht es so aus, als ob bis zu einem Viertel der Kunden, die ein Konto hatten damals, einen wesentlichen Anteil ihrer Depositen abgezogen haben.
Viele hätten gar die Hälfte ihres Geldes oder mehr vom UBS-Konto geräumt, sagt Brown und stützt sich auf Umfragen, die die Universität jetzt 10 Jahre nach der UBS-Rettung durchgeführt hat.
Das waren vor allem Leute, die auch ein anderes Bankkonto hatten. Das heißt, sie mussten nicht die Mühe auf sich nehmen, eine neue Bankbeziehung aufzubauen, bevor sie das Geld wegtransferieren konnten.
Die UBS-Kunden flüchteten mit ihrem Geld teilweise gezielt zu Banken mit einer Staatsgarantie, zu einer Kantonalbank oder zur PostFinance. Aber überraschenderweise zog es damals sehr viele auch zur Raiffeisen-Gruppe, die keine Staatsgarantie hat. Sie stand für ein einfaches Geschäftsmodell, für das Vergeben von Hypotheken statt für das Spekulieren mit US-Wertpapieren, so Browns Erklärung.
Also in zusätzlichen Untersuchungen haben meine Mitarbeiter sich angeschaut, welche Raiffeisenbanken insbesondere von den Umschichtungen der Kundeneinlagen profitiert haben. Und das waren interessanterweise genau die Raiffeisenbanken, die in der Nähe einer UBS-Filiale liegen.
Wer Geld von seinem UBS-Konto also abheben wollte, wählte einen möglichst bequemen Weg, frei nach dem Motto «Ja, nicht zu weite Wege gehen, ja, nicht zu viel Administrativkram auf sich nehmen». Die besagten Raiffeisen-Filialen, die in unmittelbarer Nähe eine UBS-Filiale lagen, wurden von Kunden regelrecht überrannt. Ihre Kundeneinlagen wuchsen doppelt so rasch wie in den anderen Raiffeisen-Filialen, so der St. Galler Bankenprofessor. Doch was taten die mit all dem vielen neuen Geld? Sie blieben offenbar ihrem Kerngeschäft treu. Und das hatte Folgen.
Es zeigt sich, dass die Raiffeisen insbesondere deutlich mehr Hypothekarkredite vergeben haben. Und wenn man dann noch diese Zahlen mit den lokalen Häuserpreisen vergleicht, dann zeigt sich, dass in den Gegenden, wo Raiffeisenbanken von Einlagenwachstum profitiert haben, dass die Häuserpreise ganz besonders gestiegen sind in den folgenden Jahren.
Laut Studie stiegen in diesen Gegenden die Häuserpreise rund 50% stärker an als anderswo. Das gelte sowohl für urbane wie auch für ländliche Gebiete, sagt Brown. Dass die Grossbank UBS vor 10 Jahren mächtig wankte und letztlich Hilfe vom Staat benötigte, hatte nicht nur Folgen für Bund, Nationalbank, Steuerzahler oder Anlegerinnen, sondern auch für einige, die sich damals den Traum vom Eigenheim erfüllt haben.
Info 3 Abend.
Er gilt als einer der talentiertesten und provokativsten Künstler Russlands, der Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikov. Er ist auch hierzulande kein Unbekannter. Bald feiert er mit Mozarts «Così fan tutte» am Opernhaus Zürich Premiere. Doch der Regisseur kann bei den Proben und wohl auch bei der Premiere nicht anwesend sein, denn er steht in Russland unter Hausarrest. Ihm wird vorgeworfen, umgerechnet rund 2 Millionen Franken staatliche Subventionen unterschlagen zu haben. Morgen beginnt der Prozess gegen ihn. Serebrennikov selbst bestreitet jede Schuld und viele Beobachter halten den Prozess für eine politische Abrechnung. Ein Porträt von Russland-Korrespondent David Nauer.
Als Theaterstück inszeniert wäre der Fall Kirill Serebrennikov eine absurde Tragödie. Ein Stück darüber, wie ein Repressionsapparat tickt, wenn er erst einmal in Gang gesetzt ist. Der Fall Kirill Serebrennikov ist aber ein reales Drama. Der gefeierte Starregisseur, der Liebling der Moskauer Intelligenzia, sitzt im Gerichtssaal. Dabei wäre Srebrennikovs Ort das Theater, das Filmset. Schon als Schüler brachte er im südrussischen Rostov am Don sein erstes Stück auf die Bühne. Später studierte Srebrennikov zwar Physik, doch die Anziehungskraft der Kunst war stärker. 49 Jahre ist Kirill Srebrennikov heute alt. Er hat über 1 Dutzend Filme gemacht, Dutzende Theaterstücke inszeniert. Seine Stücke kommen daher wie eine pralle Ladung Leben. Es wird geliebt, geschrien und geflucht. Tabus kennt Serebrennikov nicht. Der Film, der die Zeichen liest, inszeniert einen Teenager, der ganz in der Religion aufgeht. Ein Schulfreund allerdings will was ganz anderes von dem jungen Christen. Sex. Homosexualität und Glaube, pure Provokation im konservativen Russland. Ein Theaterstück stellt die Frage, wer in Russland lebt froh und frei? Der Zar, schreibt einer der Schauspieler die Antwort mit Kunstblut auf ein Transparent. Richtig bekannt wurde Srebrennikov als künstlerischer Leiter des Gogol-Zentrums. Er hat das Theater zu einem Treffpunkt gemacht für die liberale Moskauer Kulturszene. Ins Gogol-Zentrum geht man nicht nur zum Theater schauen. Hier vermischen sich alle Kunstformen, Ausstellung, Kino, Musik. Hier wird philosophiert und diskutiert. Vor gut einem Jahr ist Kirill Serebrennikov festgenommen worden. Seither sitzt er unter Hausarrest. Der Regisseur soll bei einem Kulturprojekt insgesamt 2 Millionen Franken unterschlagen haben. Er selber bestreitet die Vorwürfe.
Das war Info 3. Mehr gibt's auch online auf srf.ch. Zusammengestellt haben die Sendung heute Valerie Wacker und Damian Rasti. Wünschen einen guten Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.